Vortrag. Ich möchte Herrn Professor Oldenburg vorstellen. Er ist hier in der Informatik am Institut für Didaktik der Mathematik und der Informatik Professor für eben diese beiden Bereiche. Und damit ist er in der Lehre beschäftigt, in der Lehrerausbildung, vermittelt also den angehenden Lehrkräften alles das, was sie zum Unterrichten benötigen. Er ist nebenbei bemerkt der einzige waschechte Professor Hessens in diesem Bereich der Informatik. Also auch hier bietet die Uni Frankfurt wieder etwas Besonderes in der Lehrerausbildung. Und er trägt vor zum Thema, wie man Informatiklehrer wird und was das mit Gelaber zu tun hat. Das ist, ja, ist natürlich unser Wunsch, dass möglichst viele von Ihnen auch Informatiklehrer dann oder Lehrerin anstreben. So.
Gut. Ja, vielen Dank für die vielen, die das hier zuhören. Bin ich einigermaßen verständlich oder ist das zu leise? Zu leise oder gar nicht? Okay, das war, glaube ich, zu laut. Vielleicht muss ich das hier noch höher festmachen. Ah, so, bin ich jetzt einigermaßen verständlich? Ah, das ist auch von der Position her nicht so gut. Okay, ich versuche nochmal was zu sagen. Wer hört mich? Ah, okay, einige reagieren. Das ist zu viel? Gut. Okay, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier so spreche, dann gibt es keine Rückkopplung. Aber ein bisschen Hall, oder? Also ich könnte natürlich auch versuchen, einfach laut zu sprechen. So groß ist die Gruppe ja nicht. Und wenn Sie, wie Herr Kromker bemerkt hat, relativ ruhig sind und nicht dauernd zwischenquatschen, dann könnten wir das eigentlich auch ohne Mikrofon machen. Ach so, okay. Okay, gut. Ich höre gerade, es muss doch mit Mikrofon sein. Also, dann starten wir jetzt nochmal neu. Gut. Ja, also der Titel dieser Veranstaltung hier mit dem Gelaber, was das mit dem Informatiklehrer zu tun hat, das wird sich hoffentlich erst im Laufe der Zeit erschließen. Und zwar ist Laber natürlich im Studium überhaupt nicht angesagt. Aber in einem der letzten Semester, ist mittlerweile glaube ich schon ein Jahr her, mussten sich doch einige Lehramtsstudierende mit dem Thema, wie man labert und wie man künstlich labert, in einer Didaktikveranstaltung auseinandersetzen. Und in der heutigen Vorlesung möchte ich Ihnen hier erklären, wie es dazu gekommen ist, was man da eigentlich macht. Da wird relativ viel Technik, relativ viel Informatik auch eine Rolle spielen und dann aber die Frage, warum ist das für angehende Lehrer hoffentlich interessant und wichtig. Zunächst mal, was ist überhaupt Didaktik? Das ist ja ein Begriff, den man nicht alltäglich benutzt, wenn man nicht gerade Lehramt studiert. Und ganz allgemein gesprochen ist Didaktik die Wissenschaft vom Lernen und Lehren. Und das heißt, dass es eine Wissenschaft ist, die sehr viele Bereiche berührt. Man kann Didaktik einerseits stark geisteswissenschaftlich betreiben. Das heißt, dann geht es darum, zum Beispiel zu begründen, wer was eigentlich warum lernen soll. Und das ist auch ein wichtiger Teil in der Lehrerausbildung, so die Stoffauswahl, was ist wichtig, was nimmt man mit. Dann psychologisch zu verstehen, wer was unter welchen Umständen jetzt leicht oder schwer lernt, wie man Schwierigkeiten von Aufgaben zum Beispiel einschätzt. Dann aber auch von der sozialwissenschaftlichen Seite her, wie ist das, wenn in der Gruppe gelernt wird, wenn zusammen gelernt wird, wie funktioniert das, wann funktioniert das gut, wann schlecht. Und natürlich auch fachwissenschaftlich, wie kann man die Themen der Informatik so elementar darstellen, dass Schüler sie verstehen können und dass man dass man auch eine gewisse Motivation erreicht und die Hürden, die man überwinden muss, um etwas mit dem Computer sinnvoll machen zu können, dass die nicht zu hoch sind. Das ist also eine sehr vielfältige Wissenschaft, die diese ganzen Aspekte zusammenbringt und offensichtlich ist sie dann für die angehenden Informatiklehrer auch eine ganz wichtige Geschichte. Also grob gesagt geht es eben in der Informatikdidaktik dann spezifisch darum, wie man die Fachinhalte der Informatik an Schüler und Schülerinnen vermitteln kann. Hier an der Goethe-Uni gibt es verschiedene Lehramtsstudiengänge im Bereich der Informatik, nämlich zum einen der schon länger etablierte Studiengang für das Lehramt an Gymnasien und seit kürzerer Zeit gibt es auch ein Lehramt für Haupt-, Real- und Förderschulen. Und diese Studien sehen so aus, dass man jeweils zwei Fächer studiert. Das heißt also, neben der Informatik muss man sich noch für ein weiteres Fach einschreiben. Und dann studiert man zum einen sogenannte Grundlagen, das sind Pädagogik und Psychologie, die sind ganz unabhängig jetzt von der Informatik oder dem anderen Fach, das man wählt. Man muss auch ein Schulpraktikum machen. Und zum anderen gibt es dann eben innerhalb des Fachstudiums, zum Beispiel innerhalb der Informatik, sowohl fachwissenschaftliche Veranstaltungen als auch didaktische Veranstaltungen. Und die Kollegen von der Fachwissenschaft lernen Sie heute und morgen ja auch in verschiedenen Vorträgen kennen und ich bin jetzt hier für die Informatikdidaktik zuständig. So, also so ein Informatik-Lehramtsstudium ist also sehr breit angelegt und das macht meines Erachtens auch den Reiz aus. Man lernt viele Dinge kennen, sowohl innerhalb der Informatik als auch außerhalb der Informatik und für den Informatikunterricht ist das eben auch wichtig, denn es geht im Informatikunterricht ja nicht nur um das Programmieren, um das Gestalten von Internetseiten, um das Anlegen von Datenbanken und solchen Dingen, sondern zum Beispiel auch um gesellschaftlich relevante Fragen. Welche Bedeutung hat die Informatik für unsere Gesellschaft? Da gehören so Dinge dazu wie Datenschutz, Urheberrecht, Auswirkungen des Medienkonsums, Veränderung der Gesellschaft durch Rationalisierung und was da alles noch dazugehört. Das muss auch alles reflektiert werden. So, wenn man darüber nachdenkt, gehört Labern im engeren Sinne eigentlich immer noch nicht dazu. Also muss man noch ein bisschen weiter ausholen. Ein Standardthema, was im Informatikunterricht immer behandelt werden muss, sind Zeichenketten. Und das ist aber eigentlich ein relativ langweiliges Standardthema, wenn man in die Informatik-Schulbücher, es gibt ja nicht so viele, aber ein paar doch, guckt, reißt es einem nicht so vom Hocker, was da gemacht wird. Und die didaktische Frage ist dann, was kann man also mit so einem Thema überhaupt machen, was interessant ist? Welche Ziele, die der Informatikunterricht hat, kann man damit umsetzen? Und welche von diesen höheren Zielen, zum Beispiel zur Bedeutung der Informatik in der Gesellschaft, Reflexion dessen, was Umgang mit dem Computer ist, kann man eigentlich an so etwas anknüpfen? Und was ich jetzt also mit Ihnen mache, ist eine kurze Vorstellung zum Thema Zeichenketten. Jetzt weiß ich nicht, wie weit Sie in Ihrer Ausbildung jeweils sind. Wer hat denn schon mit Zeichenketten selber programmiert, mit Strings in irgendeiner Programmiersprache? Okay, und Gegenprobe, wer hat das noch nicht? Okay, sind ganz wenige, also die allermeisten kennen das, dann werde ich mich da entsprechend kurz halten. Also Zeichenketten sind in praktisch allen Programmiersprachen unverzichtbare Gegenstände, zum Beispiel um irgendwie so ein allererstes Hello World Programm oder so schon zu schreiben. Und für die Schule ist wichtig natürlich, dass es auch einen Lehrplan für die Informatik gibt. Da wird das unter strukturierte Datentypen gehandhabt. Für die Informatik gibt es auch Bildungsstandards von der Gesellschaft für Informatik und da wird der Umgang mit Texten auch erwähnt. So, allerdings, was da erwähnt wird, zum Beispiel irgendetwas in kleinen Großbuchstaben umwandeln oder so, das ist eigentlich alles noch relativ elementar und vielleicht doch nicht so interessant. Und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ob man etwas minimal Spannenderes machen könnte. Und wenn man das machen will, sollte man sich erstmal überlegen, warum hat man eigentlich den Eindruck, dass das der Umgang mit Zeichenketten einigermaßen langweilig ist. Da gibt es zwei Gründe. Also zum einen ist es so, die Zeichenketten sind was relativ altbekanntes. Also Texte kennt man seit der ersten Klasse und dass man die jetzt in der Programmiersprache behandeln kann, ist nicht so unmittelbar einsichtig. Und auch was man mit denen so elementar machen kann, zum Beispiel gucken, welcher Buchstabe steht an der fünften Stelle, das ist alles nicht so spannend. Aber aus dieser Bestandaufnahme kann dann auch die Analyse kommen, wie man es vielleicht interessanter machen könnte. Zum einen muss man sehen, dass die Gründe, die es langweilig machen, dass die eigentlich auch positive Aspekte haben. Nämlich, wenn etwas so bekannt ist und elementare Operationen nur ermöglicht, dann hat man eben eine ganz leichte Zugänglichkeit. Das heißt, Schüler könnten eigentlich beim Einstieg in die Programmierung relativ schnell damit arbeiten. Zeichen könnten, kann man direkt hinschreiben. Da muss man nicht große Erzeugungsoperationen durchführen oder Handbücher wälzen, wie man das macht, sondern das geht ganz schnell. Und es gibt durchaus eine Reihe von interessanten Anwendungen und die werde ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Die Beispiele, die ich jetzt bringen werde, werde ich in der Programmiersprache Python durchführen. Die sind aber im Prinzip auch auf andere Sprachen übertragbar. Also wenn man selbst so irgendwas nachbasteln will mal, kann man das da auch praktisch in allen anderen Sprachen machen. Aber das Schöne an Python ist, dass es eine interaktive Sprache ist und das ist für Demonstrationen eine ganz nützliche Eigenschaft. Und ich werde das Ihnen auch gleich mal hier vorführen. Also in Python kann man direkt mit dem Interpreter agieren. Das heißt, man kann hier irgendetwas eingeben, zum Beispiel eine Zuweisung, dass ich sage Z, dass ich sage Z, wo bin ich? Z, das ist ein Text. Und dann hat man eben dieser Variable Z das zugewiesen und das Aneinanderhängen von Zeichenketten geht mit dem Plus-Operator. Jetzt kann man hier zum Beispiel nachgucken, was steht an der nullten Stelle. Also die Nummerierung beginnt mit 0, da ist ein D. Was ist zum Beispiel der Abschnitt von der nullten bis zur dritten Stelle? Das ist das Wort das. Und eine ganze Reihe von nützlichen kleinen Dingen. Zum Beispiel kann man zählen, wie oft eigentlich der Buchstabe E in Z vorkommt. Und das ist zweimal. So, also das nur so als kurze Vorinformation, wie diese Programmiersprache aussieht, was man damit macht. Und dann gehen wir weiter. Also mit Zeichenketten gibt es ganz wenige grundlegende Operationen. Das eine ist, dass man die Länge bestimmen kann. Dann Zusammensetzung, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Auf einzelne Teile zugreifen, sowohl auf einzelne Buchstaben als auch auf einzelne Teilzeichenketten, zum Beispiel von der fünften bis zur achten Stelle, was steht da. Dann eventuell solche Dinge wie in Großbuchstaben verwandeln, in Kleinbuchstaben verwandeln, nach etwas suchen, etwas ersetzen. Das sind alles so die grundlegenden Dinge. Und für das Folgende werden wir auch noch Listen brauchen. Listen sind im Grunde was ganz Ähnliches von der Handhabung wie Zeichenketten, nur dass man in Listen alles Mögliche reinstecken kann. Also zum Beispiel, Listen schreibt man mit eckigen Klammern. Da kann ich zum Beispiel Zahlen reinstecken oder auch eine Zeichenkette. Und dann kann man ganz ähnliche Dinge machen, zum Beispiel kann ich zählen, wie viele Elemente sind in dieser Liste drin, das sind jetzt vier Stück, nämlich drei Zahlen und eine Zeichenkette. Und auch hier kann ich zum Beispiel gucken, was steht an der dritten Stelle und da bei 0 mit dem Zählen begonnen wird, kommt hier Hallo raus. Auch solche Listen kann man zusammensetzen, L plus L zum Beispiel ist auch eine Verdopplung dieser Liste. Und man kann zum Beispiel Schleifen über die Inhalte der Liste geben. Zum Beispiel für x in L kann ich einfach sagen, schreibe ich das x einmal raus und dann werden die Inhalte dieser Liste nacheinander ausgegeben. So, das werden wir also nachher brauchen. So, und Prozeduren, Funktionen kann man definieren, je nachdem, in welcher Sprache Sie arbeiten. In Java wird es üblicherweise als Methode bezeichnet oder in Delphi als Prozedur oder Funktion. Also beispielsweise für die Zeichenketten könnten wir jetzt eine Funktion definieren, die die Reihenfolge umkehrt. Das ist so eine der ganz elementaren Operationen, die langweilig ist, aber vielleicht mal programmiert werden muss. Also Umkehr einer Zeichenkette groß Z. Wie macht man das? Also irgendwie muss ein Ergebnis gesammelt werden und da steckt man jetzt der Reihe nach die einzelnen Buchstaben rein, aber in umgekehrter Reihenfolge. Also vor Buchstabe in Z muss man, da kommen die einzelnen Buchstaben jetzt in der Reihenfolge rein, also hängen wir sie vorne ans Ergebnis an, also Buchstabe plus Ergebnis und dann wird dieses Ergebnis zurückgegeben und dann kann man also sehen, dass es funktioniert. So, also solche Funktionen, die irgendetwas zurückgeben, werden wir nachher auch gleich noch brauchen. So, damit haben wir eigentlich das, den Vorrat an Dingen, die man braucht, um die Beispiele, die jetzt kommen, zu verstehen. So Mini-Beispiele wie die, mit denen ich jetzt eben irgendwelche Funktionen gezeigt habe, sind ganz nützlich, um Dinge zu verstehen, aber eigentlich braucht man für all die ja gar keine elektronische Datenverarbeitung. Also Computer machen eigentlich erst dann Sinn, wenn man mit großen Datenmengen arbeitet und den Bereich verlässt, den man auch mit Papier und Bleistift gut bearbeiten kann. Und um jetzt zum Thema Gelaber zu kommen, also es geht jetzt darum, dass man ein automatisiertes Gelaber erzeugt. Ne? Also das, was man vielleicht auch so aus dem Unterricht einiger Fächer kennt, man hat die Hausaufgaben, einen Text zu lesen, versäumt, sieht den Text aber vor sich und soll jetzt irgendetwas Kluges sagen, weil der Lehrer einen dummerweise doch aufgerufen hat. Und dann kann man ja versuchen, so ein paar dieser Worte, die man da sieht, irgendwie zu kombinieren. Und genau das soll jetzt programmtechnisch nachgemacht werden. Und die erste Idee, der erste Ansatz ist vermutlich, dass man einfach die, ja, das ist nicht der erste, der erste Ansatz ist, dass man einfach aus dem Text, den man hernimmt, dass man aus diesem Text einfach zufällig Wörter nimmt und die äußert. Das ist sozusagen die billigste Form zu labern. Sie werden gleich sehen, dass die nicht optimal ist und dass die verbesserungsfähig ist. Aber erstmal zu verstehen, wie man überhaupt so in dem Sinne labert. Also da muss man zunächst mal einen Text lesen. In dem Fall habe ich hier Effi Briest von Fontane genommen. Das ist schon eine relativ lange. Ist das eine Novelle oder schon ein Roman? Also das ist ja ein langer Text. Diesen Text kann man als eine riesige Zeichenkette einlesen, dann wird er hier in Kleinbuchstaben verwandelt und es werden allerlei Sonderzeichen, wie zum Beispiel Zeilenumbrüche und Anführungszeichen und Doppelpunkte, all das, worum ich mich nicht kümmern will, das ersetze ich alles durch Leerzeichen. Und dann wird der Text in eine Liste verwandelt, die heißt dann Textlist, in dem einfach bei allen Leerzeichen getrennt wird. Dann habe ich einfach eine riesige Liste von Wörtern. Das könnte ich auch gleich mal zeigen, wie das dann aussieht. Also die Textliste ist jetzt eine ganz lange Liste, deshalb kann ich die gar nicht komplett ausgeben. Das sind also 95.000 Wörter in Effi Briest. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal das 0. bis das 20. Wort rausnimmt, also die ersten 20 Wörter, da kommt die Überschrift und erstes Kapitel und dann geht's los mit dem eigentlichen Inhalt. Ich weiß, es wird, glaube ich, heutzutage in der Schule immer noch gelesen. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Das heißt, wir haben in diesem Text eine ganz lange Liste und einen Zufallssatz erzeugt man jetzt ganz einfach, indem man aus dieser riesigen Liste einfach zufällig ein Wort rausnehmen, dann das nächste Wort und das setzen wir zu einem Zufallssatz zusammen. Ja, der Zufallssatz ist anfangs leer und dann wird eben, wenn man einen Zufallssatz mit n Wörtern erzeugen will, setzt man n mal ein Zufallswort dahinter. Und Sie sehen hier, dass es gleich auch noch drei Musterbeispiele gibt von solchen Zufallssätzen. Und wenn man sowas äußert wie Sisi langsam dieses tun, der doch so viel das war, dann labert man, aber das ist sofort auffällig, dass das ohne Intelligenz erfolgt. Also muss man ein bisschen besser labern. Naja, und warum ist dieses Labern hier im Moment so schlecht? Es liegt eben daran, dass man vollkommen zufällig einfach irgendwelche Wörter äußert. Aber deutsche Sprache ist nicht so, sondern es gibt eben bestimmte Wörter, die nach anderen vorkommen können oder nicht vorkommen können. Und um das zu simulieren und dieses Problem damit zu lösen, kann man zum Beispiel so vorgehen, dass man nicht nur einfach die Wörter dieses Textes erzeugt, sondern außerdem noch eine Datenstruktur, indem man zu jedem Wort die Liste der möglichen Nachfolger festhält. Ja, also bei jedem Wort guckt man, welche Wörter können da typischerweise danach kommen. Und wenn man jetzt ein Wort als Startwort zufällig gewählt hat, dann kann man das nächste Wort aus dieser Teilmenge der Wörter, die im Text irgendwo mal nach diesem Wort gekommen sind, vorkommen. Das ist also eine einfache Aufzählgeschichte, muss ich überlegen, wie man diese Datenstruktur organisiert, um das zu machen. Und wenn man das gemacht hat und also Nachfolgewörter nach dem jeweils vorhergehenden Wort nur danach wählt, dann ergeben sich hier schon solche Sätze. Zu spielen Anschlag, spielen sollte schmecken, alle anderen Tage wahr. Das ist schon ein Tick deutscher als das vorher. Es ist nicht ganz so ein Gestotter, aber sicher immer noch verbesserungsfähig. So, also, was kann man noch machen? Ja, warum ist das auch noch nicht das Allerbeste? Naja, also zum einen ist es so, nur das Wort vorher ist vielleicht noch nicht genug vom Kontext erfasst. Ja? Für uns sollte vielleicht auch noch noch zwei Wörter vorher gucken und da sollte es irgendwie so ein stimmiges Teil geben. Dann ist es so, es gibt bestimmte Worte, mit denen Sätze anfangen können. Und das heißt also, man sollte bei der Analyse des Ausgangstextes vielleicht auch mal darauf achten, mit welchen Worten fangen Sätze an und mit welchen Worten hängen Sätze auf. Und dann könnte man es ja so machen, dass man eben das Startwort nur unter denen auswählt, mit denen auch in der Vorlage irgendein Satz beginnt. Und man hört nicht einfach starr auf, wenn man 10 Worte geäußert hat, sondern man hört auf, wenn man eine gewisse Mindestlänge des Satzes erreicht hat und ein Wort erreicht hat, mit dem im Text ein Satz aufhört. Und wenn man das macht, dann klingt es schon ein ganzes Stück besser. Ich mich gewundert, denn sie hatte hinter allen Türen gestanden und in mein Schlafzimmer und dann machst du. Na gut, also gut, das ist noch nicht Weltliteratur, aber sagen wir mal, um montags in der ersten Stunde Deutschunterricht nicht ganz aufzufallen, reicht es vielleicht schon. So, also damit gehen wir mal zurück zu den Zahlen. Also man könnte jetzt hier natürlich hier noch mit den Techniken eine ganze Reihe von Variationen durchführen. Beispielsweise habe ich jetzt hier Effi Briest von Fontane als Grundlage. Man könnte noch andere Schriftsteller nehmen und zum Beispiel Worthäufigkeit bei verschiedenen Schriftstellern vergleichen. Gucken, ob man zum Beispiel einfach durch so eine statistische Analyse oder Vergleich mit so einem Text vorhersagen kann, von welchem Autor ein Text ist. Das sind interessante und auch wichtige Anwendungen. Also zum Beispiel auch in der Kriminalistik wird das gemacht, dass so typische Formulierungen auch computerunterstützt gesucht werden, um zum Beispiel Erpresser zuordnen zu können. Und mit den Techniken kann man noch eine ganze Reihe von weiteren interessanten Dingen machen, zum Beispiel Rechtschreibprüfung. Das ist eine Idee von Peter Norvig, dass ist ein Informatiker, der sich mal darüber gewundert hat, dass Kollegen der Meinung sind, dass Google mit dieser Rechtschreibkorrektur, die es dort gibt, vermutlich eine ganz tolle künstliche Intelligenz hätten. Also bei Google wissen sie ja alle, wenn man sich da vertippt oder auch sonst was eintippt, was Google vielleicht nicht so kennt, dann fragen die sofort, meinten sie vielleicht. Ja? Und das sind oft ganz vernünftige Vorschläge, die da kommen. Und wie schafft das Google noch dazu sehr schnell, solche Vorschläge zu machen. Ja, und die Strategie ist ganz ähnlich wie eben beim Labern. Man braucht einen großen Text, um zu wissen, was es überhaupt in einer Sprache an üblichen Ausdrücken gibt. Und außerdem muss man wissen, dass Tippfehler meistens relativ kleine Veränderungen eines Wortes sind. Zum Beispiel ein Buchstabe ist vergessen, ein Buchstabendreher, die Reihenfolge von 2 Tastendrücken ist durcheinander geraten. Oder man hat vielleicht irgendwie noch eine Nachbartaste erwischt und einen Buchstaben mehr drin, als eigentlich reingehört. Das sind also relativ einfache Veränderungen. Und das heißt, man kann folgendermaßen vorgehen, wenn man eine Eingabe hat, die vielleicht Tippfehler enthält, dann kann man sich ja mal alle Wörter auflisten, die von diesem Wort aus durch solche einfachen Veränderungen zu erreichen wären. Das heißt also alle Worte, die im Prinzip auch gemeint sein könnten. Und aus denen wählt man dann Worte aus, die in der Textgrundlage häufig vorkommen. Und diese Geschichte ist relativ einfach umzusetzen. Und zwar wird das hier gemacht, und zwar auch wieder mit Effi Briest als Textgrundlage. Das heißt also, diese Rechtschreibkorrektur wird mit Internet und Facebook und so weiter nichts anfangen können. Aber das ist für die Demonstrationszwecke hier ja auch vollkommen egal. Also die grundlegende Idee ist, ich werde das jetzt irgendwie die technischen Details nicht genau erläutern, Also die Grundidee ist, wie eben erläutert, dass man zunächst mal wieder einen Text in die einzelnen Worte zerlegt, dass man von den Worten die Häufigkeiten auszählt, also wie oft kommt zum Beispiel das Wort Schwester jetzt in diesem Text Ephi-Priest vor, und dann hat man so eine Häufigkeitstabelle. Und jetzt kommt diese zentrale Funktion Edits 1, die gibt an, ausgehend von einem Wort, welche Möglichkeiten gibt es, dieses Wort falsch zu schreiben, wenn man eben einen dieser genannten Prozesse macht. Also die eine Geschichte ist, man kann zum Beispiel einen Buchstaben vergessen. Das heißt, man muss aus dem Wort die erste Teilkette rausnehmen, dann einen Buchstaben vergessen und dann den Rest. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Buchstaben vertauscht hat. Dann kommt also der I plus erste Buchstabe vor dem Iden-Buchstaben. Oder man ersetzt irgendeinen willkürlichen Buchstaben an irgendeiner Position durch einen des Alphabets. Oder man ergänzt einfach das Wort, sodass es ein Zeichen länger wird, um ein zufälliges. So, und dann gibt es hier noch so ein paar weitere Kleinigkeiten. Zum einen wird erlaubt, dass man sich in ein Wort auch zweimal vertippt in diesem Sinne. Dann gibt es noch Überprüfungen, dass nach Möglichkeit am Ende man natürlich wissen muss, was überhaupt bekannte Wörter sind. Denn eine unbekannte Korrektur soll man natürlich nicht zurückgeben, sondern nur welche, die es gibt und die es möglichst häufig gibt. Und dann ist die eigentliche Korrektur so, dass man das Wort, das wird erstmal in Kleinbuchstaben verwandelt, also Groß-Kleinschreibung wird nicht korrigiert, und dann werden so Kandidaten ermittelt, das Ausgangswort und alle möglichen Vertipper, und dann wird unter diesen ganzen Kandidaten das ausgewählt, wo man die höchste Häufigkeit hat, ja, also das häufigste Wort, das daraus gemeint sein könnte. Ja, und da unten kommt noch eine grafische Benutzeroberfläche mit so 10, 15 Zeilen, und wenn man das dann ausführt, dann stellt man fest, dass ich das auf einem anderen Rechner gemacht habe. Okay, das ist nicht so schlimm, dann gibt es eben keine grafische Benutzeroberfläche, sondern nur die Funktion korrekt. Da muss man also irgendein Wort eingeben und dann wird ein Vorschlag gemacht, was damit gemeint sein könnte. Also zum Beispiel, wenn man Haus mit Doppel-S schreibt, dann kommt Aus raus. Ja, das ist, zeigt gleich eine Verbesserungsmöglichkeit. Ja, warum kommt Haus raus? Nein, Aus raus, nicht Haus. Ja, ich habe ja erlaubt, dass man zwei Tippfehler in einem Wort macht. Und das Wort Aus ist eben häufiger als Haus. Und aktuell unterscheidet dieses Programm hier nicht danach, ob man mit einem Tippfehler das erklärt. Und das wäre eben noch so eine Strategie, dass man sagt, wenn man mit einem Tippfehler ein relativ häufiges Wort erreichen kann, dann sollte man lieber das zurückgeben als das, was vermutet gemeint ist. Wie ist das jetzt, wenn man zum Beispiel Ehemann mit vielen N eingibt? Dann kommt Ehemann mit zwei N raus. Ja, was könnte noch in Ephi-Priest vorkommen? Nach Computer kann ich nicht suchen, hatte ich schon gerade gesagt. Man könnte mal gucken, was es dann macht. Ja, da es nicht gekannt wird, wird es halt einfach zurückgegeben. Also daran lässt sich nichts verbessern. Ja, okay, was könnte noch sein? Kommt ein Apfelbaum in Ephi-Priest vor? Ja, offensichtlich, aha. Und wenn man ihn falsch schreibt, dann wird er leider nicht korrigiert. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, also Abfallbaum wird nicht korrigiert. So, ja, nochmal zurück zu den Zufallssätzen. Also es gibt eine relativ ernsthafte Anwendung von solchen gelaberten Zufallssätzen, und zwar stammt die von David Bailey, der an einer sehr renommierten Universität das gemacht hat, und zwar, weil in den USA Evolutionskritiker einen erheblichen Einfluss in der Gesellschaft haben. Da gibt es zum Beispiel die Kreationisten, die der Meinung sind, dass die Erde und alle Lebewesen wirklich so erzeugt wurden, geschaffen wurden, wie das in der Bibel steht, und die Evolutionstheorie für falsch halten. Und ein Argument der Kreationisten ist zu sagen, dass der Evolutionsprozess, der ja nur aus Auslese und Bewährung besteht, dass der nicht in der Lage sei, so etwas Komplexes wie zum Beispiel Literatur hervorzubringen. Und Bailey sieht diese Evolutionskritiker aber selbstkritisch und möchte also dieses Argument widerlegen. Und er hat dazu versucht, mithilfe eines Computerprogramms und einer simulierten Evolution englische Sätze zu erzeugen. Und da ich jetzt hier keinen Supercomputer zur Verfügung habe, kann ich also nicht das Originalprogramm, das aber veröffentlicht ist, laufen lassen. Das würde ein bisschen lang dauern, sondern nur eine etwas vereinfachte und schneller evoluierende, aber dadurch irgendwie nicht so schöne Sätze produzierende Variante. Die Grundidee ist, dass er von einer sogenannten Zufallsstartpopulation ausgeht. Das heißt, es werden erstmal 64 Zeichen lange Sätze aus irgendwelchen Buchstaben gewürfelt. Also da wird wirklich ganz zufällig aus dem Alphabet irgendetwas zusammengewürfelt, auch Sonderzeichen und was weiß ich, sind alles dabei. Also überhaupt nichts, was mit deutscher Sprache zum Beispiel zu tun hat. Und dann gibt es eine Reihe von Mutationsprozessen, die sind so ähnlich wie bei der Rechtschreibung zum Beispiel. Zwei Buchstaben werden vertauscht oder ein Buchstabe wird gelöscht und ein zufälliger anderer erzeugt. Und danach gibt es aber, das ist ja für die Evolution auch typisch, so etwas wie Survival of the Fittest, das heißt also unter den ganzen erzeugten Individuen, unter diesen Zeichenketten werden also Fitte ausgewählt. Ja, was heißt es für eine Zeichenkette fit zu sein? Und da ist Bailey auf die Idee gekommen, einen vorhandenen großen Text, bei ihm war es ein Roman von Dickens, ich habe wieder Effie Briest genommen, herzunehmen und zu sagen, wenn kleine Teile dieser Zufallszeichenkette in dem großen Text vorkommen, dann ist das eine Bewährung in der Umwelt. Und die sich da am besten bewähren, die nimmt man für die nächste Generation und dann wird wieder mutiert und die Population wird größer und dann wird die Population wieder kleiner, dadurch, dass man nur die Fittesten nimmt. Und diesen Prozess wiederholt man eben ziemlich häufig. Hier sind nochmal diese Prozesse aufgeschrieben und programmtechnisch sieht es dann so aus, dass die Techniken, die man dazu anwenden muss, im Grunde wieder genau die gleichen sind. Und ich will Ihnen das jetzt mal nur im Ergebnis zeigen. Da muss zunächst mal so eine gewisse Vorbereitung gemacht werden, damit es insgesamt nicht ganz so langsam arbeitet. Und wenn man dann simuliert, fängt man eben an wirklich mit was überhaupt keine Ähnlichkeit zum deutschen Satz hat, dieses Etz ungans inner. Und Sie sehen schon, dass es zumindest in gewissem Sinne deutlich deutscher wird, obwohl nirgends ein ganzes Wort einfach aus Effie Briest kopiert wird, sondern es werden immer nur vierbuchstabige Folgen auf Ähnlichkeit zu etwas, was in dem Text vorkommt, getestet. So, und weil bei mir hier die Evolution ein bisschen sehr schnell geht, kommen leider auch ziemlich unsinnige Sätze raus. Bailey selbst hat mit einem Dickens-Text und wesentlich mehr Rechenaufwand sehr viele Sätze produziert. Hier unten sind einige seiner Maschinensätze, die er erzeugt hat. Und er hat insgesamt viel mehr solche Maschinensätze erzeugt, als in Dickens überhaupt textmäßig vorkommen. Das ist also nicht einfach eine Teilmenge oder so, sondern er hat das Mehrfache des Textvolumens des Ausgangsromans mit solchen Zufallssätzen erzeugt. Und was dabei interessant war, ist, dass Studenten, denen er diese Sätze vorgelegt hat, nur eine Trefferquote von 61% hatten, um zu erkennen, was ist ein Maschinensatz, was ist ein Original-Dickens-Satz. Ja, 50% wäre Ratewahrscheinlichkeit. Das heißt also, das sind schon Sätze, die recht gut die englische Sprache wiedergeben. Das sind also keine oder wenig offensichtliche Grammatikfehler drin. So, und das zeigt sich ja einerseits, dass man mit solchen evolutionären Algorithmen schon einige komplexe Dinge hervorbringen kann, aber wirklich ein global sinnvoller Roman entsteht damit nicht, ne? Sondern es wird halt immer irgendwie so nur lokal irgendwie etwas entstehen, was grammatikalisch passend ist. Aber ein richtiger Roman mit einer sinnvollen Handlung wird das wohl nicht werden. Und da kann man jetzt eben zum Beispiel diskutieren, ist damit eigentlich dieses Argument der Kreationisten widerlegt oder noch nicht widerlegt? Oder ist es überhaupt sinnvoll, mit solchen Techniken eine solche Frage anzugehen? Oder kann man da im Grunde keinen Beitrag zu dieser politisch-ethisch-moralischen oder wie auch immer Debatte leisten? Das sind Fragen, die für angehende Lehrer auch wichtig sind, damit sie darüber nachdenken, welche Fragen man mit so einem Werkzeug beantworten kann und welche man nicht beantworten kann. Und ein ganz klassisches Programm in diese Richtung ist das Programm ELISA. Das ist ein Klassiker der pseudokünstlichen Intelligenz. Das geht zurück auf Joseph Weizenbaum. Das ist ein Informatiker, der lange in den USA gelehrt hat, nachdem er von Nazis mit seiner Familie vertrieben worden ist. Und der hat so ein Programm geschrieben, das pseudo-intelligent auf eingetippte Fragen antwortet. Und er war entsetzt darüber, wie wichtig viele Menschen die Ergebnisse, die dieses Programm geliefert hat, nahmen. Und da gibt es ein wunderbar zu lesendes Buch, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Und das kann man das sollte man, denke ich, unbedingt mal zumindest in Ansätzen angedacht haben, wenn man Lehramt studiert, um so die Relevanz des Computers für unsere Gesellschaft zu reflektieren. Und die Grundidee des Programms ist ganz einfach, es werden einfach gewisse Muster in Sätzen erkannt und darauf wird irgendwie reagiert. Und programmtechnisch ist das auch relativ einfach umzusetzen, da erkläre ich Ihnen auch nur einen ganz kleinen Teil von, nämlich es gibt hier so eine Musterliste, die erkennt nämlich Sätze, die anfangen mit Ich bin und das mit den zwei Unterstrichen ist eine Variable. Das erkennt jetzt, dieser Satz hat das Muster Ich bin irgendetwas und die Antwort ist dann mechanisch umgesetzt, warum bist du, und dann wird dieses wiederholt. Und ich war jetzt hier relativ faul, habe also nur so vier Beispiele eingebaut und deswegen wird dieses Programm also auch nicht so sonderlich viel machen. Aber wenn ich jetzt hier frage, wie geht's? Und ich sage, ich bin schlapp, dann fragt es, warum bist du schlapp? Warum? Vielleicht, weil ich Hunger habe. Okay, und das ist halt so ein Fallback, wenn man irgendwie irgendwas eingibt, was nicht versteht, dann sagt halt immer, da ist noch ein Tippfehler drin. Wenn man so einen Start hat, dann kann man im Unterricht versuchen, das irgendwie noch wesentlich weiterzubauen, indem man mehr Regeln einbaut, zum Beispiel Variablen für bestimmte Worttypen einführt. Bisher gibt es hier einfach nur Variablen für irgendwelche Worte, die als Platzhalter fungieren, aber es ist natürlich so, dass hier grammatikalisch ein sinnvoller Satz rauskommen sollte. Das heißt, man könnte unterscheiden zwischen Variablen für Substantive und für Verben. Man könnte auch überlegen, wie weit man mit diesem Ansatz kommt, einfache Übersetzungen von Deutsch in Englisch oder so zu produzieren, aber das ist nicht so einfach. Zur praktischen Umsetzung noch, also was irgendwie eine ganz schöne Sache auch noch ist, das werde ich hier aber nicht demonstrieren, glaube ich, ist, es gibt von Microsoft für Windows ein sogenanntes Speech-SDK, wo man die Sprachein- und Ausgabe des Computers nutzen kann und das lässt sich dann in Python auch relativ einfach nutzen und in diesem Kontext kann man dann also zum Beispiel die Pseudo-Labersätze, die man erzeugt hat, auch noch vorlesen lassen. Das nimmt einem als Schüler dann eventuell noch mehr Arbeit ab. Quelle für Texte, also nach Methode Gutenberg muss man ja irgendwo eine Textquelle haben und da gibt es das Projekt Gutenberg mit einem T, in dem man unendlich viele mittlerweile freie Literatur, also nach 70 Jahren ist das Urheberrecht abgelaufen in aller Regel und dann findet man also den größten Teil der Weltliteratur bei diesem Projekt, da kann man diese Texte machen. Ja, kommen wir zurück zur Didaktik. Also was muss im Rahmen von Informatikdidaktik meines Erachtens gemacht werden? Also zum Beispiel sollten Studenten und Studentinnen solche Anwendungen kennenlernen. Wir sollen dann analysieren, darüber nachdenken, wenn man so etwas im Unterricht macht, welche Konzepte zum Beispiel des Programmierens kann man daran vermitteln und üben. Sie sollen bewerten, welche Ziele, die über die eigentliche Kerninformatik hinausgehen und so diesen gesellschaftlichen Bereich, den ich vorhin genannt hatte, ansprechen. Welche Ziele kann man daran erreichen? Ja, die Schüler sollten daran kritisch argumentieren. Und natürlich ist ein weiterer Punkt, dass man auch als Informatiklehrer erkennen sollte, wenn man so einen einzelnen Inhalt hat, wo lässt sich der noch andocken? Ja, welche Vernetzungsmöglichkeiten gibt es innerhalb des Unterrichts mit anderen Fragestellungen, die im Informatikunterricht behandelt werden? Und da gibt es hier durchaus eine ganze Reihe. So, das ist alles schön und gut. Was so ein bisschen abtörend dabei ist, vielleicht ist der Umstand, dass das jetzt alles schwarz-weiß ist, und so einfach als Hinweis darauf, dass wir manchmal auch was Farbiges machen, wollte ich noch kurz ein Beispiel zeigen aus ja. Da weiß ich jetzt im Moment gar nicht genau, was das ist. Also, wir wissen aus Umfragen, dass sehr viele Schüler gerne 3D-Computergrafik machen, und dazu lässt sich auf Basis dieser Programmiersprache und mit so einem Zusatzmodul für so eine 3D-Turtle, so eine Schildkröte, die wir gemacht haben, was relativ Einfaches umsetzen. Okay, auch hier bin ich jetzt gerade überrascht, warum das nicht geht. Ich habe, wie gesagt, das an einem anderen Computer ausprobiert. Wo war ich? Komisch. Ach so, oder lief. Ja, es kann sein, dass das hier noch lief. Okay, nee, sorry, okay, da habe ich irgendwie leider ein Problem produziert. So, das heißt also, das Farbige werden Sie jetzt nicht sehen. Zum Schluss wollte ich aber nochmal für dieses Informatiklehrerstudium, das Sie hier bei uns machen können, werben. Ich denke, es ist ein sehr abwechslungsreiches Studium, weil man sowohl Fachinhalte hat, als auch Inhalte zum Beispiel aus Pädagogik und Psychologie. Das heißt also, man kriegt ein sehr breites Studium mit. Die Berufsaussichten in der Informatik in der Schule sind perfekt, und wie gesagt, es gibt die beiden Varianten, Lehramt fürs Gymnasium oder Lehramt für Haupt- und Realschule. Das zweite Studium ist ein bisschen kürzer und hat weniger Fachanteile. Und beim Lehramt für Gymnasium hat man aber mehr mit den Bachelor-Leuten zu tun und kann sich zum Beispiel auch überlegen, ob man in die eine oder andere Richtung wechselt. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen von Ihnen jetzt? Oder Sie können auch per E-Mail was stellen. Aber vielleicht gibt es ja jetzt noch irgendetwas. Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben Sie jetzt noch eine knappe Viertelstunde Zeit, draußen die Stände anzuschauen, und dann geht es ja um 11 Uhr, glaube ich, weiter mit dem nächsten Vortrag. Gut, vielen Dank.